ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Ich sehne mich von ganzem Herzen nach dir. Du, mein Glück. Schreiben Sie mir oder ich sterbe. Noch haben Sie ja ein paar Tage Zeit, um am Valentinstag einzigartige Worte zu finden. Und vielleicht können wir Sie ja inspirieren. Juliane Vogt ist nämlich vor 3 Jahren eingetaucht in die Welt der Liebesbriefe von berühmten und weniger berühmten Menschen und Liebesgeständnissen per Smartphone. Und weil wir in der Kulturredaktion beim Hören nur so dahin schmachteten, bieten wir Ihnen diesen Ohrenschmaus noch einmal. Genießen Sie also eine bezaubernde Stunde, auch mit schönen Love-Songs.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep on.
Schattenrisse der Seele seien sie, fand Friedrich Hebbel. Johann Wolfgang von Goethe hielt Briefe und auch Liebesbriefe gar für die wichtigsten Denkmäler, die ein Mensch hinterlassen kann. Kein Wunder, denn sie wurden damals gerade modern. Der Geburtstag des Briefes fällt auf das Jahr 1751. Eine Briefreform regelte den privaten Briefverkehr in deutscher Sprache. Briefe schreiben konnte nun fortan wer wollte und konnte.
Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Der geht oft vergessen, dass im 19. Jahrhundert nur eine kleine Bevölkerungsschicht wirklich auch schreiben und lesen konnte und auch in einem Stil dann schreiben konnte, der dann eigentlich für den Liebesbrief erforderlich war. Es gab schon Schreibnormen, beispielsweise, dass die Leidenschaftlichkeit durch Poetizität, also Literarizität, zum Ausdruck gebracht werden sollte.
Eva Lia Wiss forscht als Professorin für Sprachwissenschaften an der Universität Koblenz. Sie hat dort ein Liebesbriefarchiv mit 20.000 Briefen, das einzige in Deutschland.
In den Briefstellern kann man das so nachlesen, also dass die Stilhöhe sozusagen ein Ausdruck war, eine Kodierung war für Leidenschaftlichkeit. Es gibt deshalb im 19. Jahrhundert oft Liebesbriefe, die als Gedichte verfasst wurden. Das war dann die Korrelation. Das heißt im Prinzip für uns, also wenn jetzt meine Studierenden ein solches Gedicht lesen, finden die das überhaupt nicht toll, natürlich. Also das finden die lächerlich sozusagen nicht. Die können mit dieser Poesie nichts anfangen. Das ist nicht ihr Code.
Eva Lia Wiss interessiert sich als Sprach- und Kulturwissenschaftlerin für Liebesbriefe von ganz normalen Menschen. Sie erkennt Entwicklungen in den Briefformen und Liebesgepflogenheiten. Manche Briefe wie dieser hier kommen uns heute schon ziemlich merkwürdig vor.
Geehrter Herr, ich habe das Glück gehabt, Ihr Fräulein Tochter Clara kennenzulernen und wünsche, dass dieselbe meine Gattin werde, welches ebenso der Wunsch Claras ist. Aus diesem Grunde erlaube ich mir hiermit an Sie wie an Ihre werte Frau Gemahlin, die Bitte zu richten, zu dieser geplanten Verbindung Ihre Zustimmung zu geben. Ich befinde mich in unabhängiger Stellung und meine Verhältnisse gestatten mir, eine Frau und Familie anständig zu erhalten. Was Sie sonst über meine Person interessieren sollte, wird Ihnen wohl durch Clara mitgeteilt werden. Mit der Bitte um umgehenden freundlichen Bescheid und dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung bin ich Ihr ergebener Josef Mandich, Lithograph.
Es sind auch zum Teil arrangierte Verlöbnisse und in der Zeit des Verlöbnisses wurden diese Brautbriefe geschrieben. In diesen Brautkorrespondenzen ging es nicht immer nur um die Liebe und die Gefühlslagen der einzelnen Beteiligten, nicht, sondern es ging natürlich dann auch um die Vorbereitung der Hochzeit, der Ehe, das Kennenlernen der Familie oder des Dorfs, nicht? Es waren dann sehr vielfältige, auch narrative Briefe, in denen einfach erzählt wurde, was man so den ganzen Tag erlebt, nicht?
Oder erleidet. Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald hat im Archiv genau einen Liebesbrief. Museumsmitarbeiter Heiko Wartenberg hütet ihn.
Es wird sich um einen Hinterpommern gehandelt haben, der in Berlin Arbeit gefunden hat, in irgendeiner Behörde oder... Ja, er hat viel mit Zahlen zu tun gehabt und seine Verlobte und Geliebte, die wohnte in Hinterpommern im Kreis Neustettin. Und das ist ganz trivial, er ist so mit seiner Arbeit bedeckt, heute würden wir sagen Stress. Mein einzig geliebtes, teures Marterchen, mein gutes, gutes, kleines Lieb. In wilder Verzweiflung stehe ich hier in der Skalitzer Straße heute Mittag auf dem Postamt. Und während meine Augen mit Tränen gefüllt sind und kaum die Schrift sehen können, schreibe ich dir bebenden Herzens diesen Brief. Mein einziges Herzenslieb, du wirst den Grund meiner Verzweiflung ahnen. Dein Hermann, der dich so über alles liebt und immer an dich denkt, hat deinen Geburtstag vergessen. O ich Unseliger, o ich dreimal Unseliger, dass mir das passieren musste, welcher Teufel hat mir diesen Streich gespielt? Mein einzig geliebtes Marterchen, wenn du Mitleid mit deinem armen Hermann und seinem schwachen Kopf hast, so nimm auch heute noch meinen Glückwunsch entgegen, wenn du willst und wenn du mich noch lieb hast. Die Reflexion habe ich leider nicht.
Liebesbriefe sind für die Forschung heute auch Tagebücher, Zeitdokumente, die bald auch entscheidenden Einfluss auf die Literatur nehmen sollten. Bei uns geht es heute um die Liebe, also die Liebe in Briefen. Gleich wird es schwärmerisch und sehr empfindsam. Hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV.
Lass es Liebe sein. Kannst du mir ein Bild beschreiben mit deinen Farben dann? Lass es Liebe sein.
Haben Sie schon mal einen richtig romantischen Liebesbrief bekommen? Dann wissen Sie, wie schön das ist. Diese Briefform stammt aus der Zeit der Empfindsamkeit. Die Liebesbriefschreiber des 19. Jahrhunderts haben einen regelrechten Kult darum betrieben, sagt Liebesbriefexpertin Eva Lia Wiss.
Die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts, die prägend war für die Liebessprache, also die Sprache der Intimität, die nicht nur auf die erotische oder romantische Liebe ausgerichtet war, sondern auch die Freundschaftsliebe versprachlicht wurde. Es wurde eine Sprache gefunden, um diese Gefühlslagen sehr differenziert zur Darstellung zu bringen.
Inspiriert waren viele durch Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther. Obwohl Goethe sich nie zu den Romantikern zählte, wurde er von ihnen heiß verehrt und hat natürlich selbst auch Liebesbriefe geschrieben. 1792 schrieb er vom Schlachtfeld bei Verdun, während es sich seine junge Freundin Christiane Vulpius in Weimar gut gehen ließ.
Du weißt, dass ich dich herzlich lieb habe, wärst du nur jetzt bei mir. Es sind überall große breite Betten und du solltest dich nicht beklagen, wie es manchmal zu Hause geschieht. Ach, mein Liebchen, es ist nichts besser, als beisammen zu sein. Behalte mich ja lieb, denn ich bin manchmal in Gedanken eifersüchtig und stelle mir vor, dass dir ein anderer besser gefallen könnte, weil ich viele Männer hübscher finde als mich selbst. Du musst mich für den Besten halten, weil ich dich ganz entsetzlich lieb habe. Sei ein guter Hausschatz und bereite mir eine hübsche Wohnung. Sorge für das Bübchen und behalte mich lieb.
Christiane Vulpius, 26. März 1799. War Redoute, wo ich wieder einen sehr schönen Dänzer hab kennenlernen, der mit dem Namen Eisert heißt. Mit dem habe ich so viel gedanzet, dass ich ein paar ganz neue Schuhe durchgedanzet habe und es war sehr schön. Und es hat mir sehr gefallen. Und als ich nach Hause kam, fehlte mir mein lieber Schatz. Da küsste ich den Gustl und schlief ein.
Gerd Albrecht vom Bartha-Wineta-Museum hat sich vor allem mit dem 19. Jahrhundert im damaligen Pommern beschäftigt.
Wenn man sich überlegt, dass es ja sonst kaum andere Mittel der Kommunikation gab, diese Briefe übernehmen ja auch die Funktion der Unterhaltung. Man hatte eine neue Beziehung zur Welt und zueinander. Und dabei spielte jetzt nicht nur die Mann-Weib-Beziehung eine große Rolle, sondern die Beziehung untereinander überhaupt. Man ist mit ganz großem Respekt und mit großer Achtung voreinander und vor der Situation umgegangen. Und diese Achtung drückt sich eben verbal so wunderbar aus, dass wir das heute etwas gestelzt empfinden.
Es gibt eine Reihe berühmt gewordener Briefwechsel. Einer von ihnen ist der zwischen der damals 62-jährigen Schriftstellerin George Sand und dem 20 Jahre jüngeren Gustave Flaubert. Rein platonisch, versteht sich. Hier ein Auszug aus einer Produktion des MDR von 2004.
Wir kennen einander noch recht wenig. Besuchen Sie mich doch einmal, sobald Sie Zeit haben. Es ist nicht weit. Ich bin auch immer anzutreffen. Doch ich bin betagt. Warten Sie nicht, bis ich kindisch werde. Bewahren will ich mir von Ihren Dankesworten den Ton der Freundschaft. Und dass ich den verdiene, das weiß ich. Ganz die Ehre. Georges Sand.
Ihr Brief, den ich gerade erhalten habe, macht Ihren Artikel für mich noch wertvoller und übertrifft ihn. Und ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, wenn nicht, ich habe Sie einfach gern, ganz offen gesagt. Was Ihre so herzliche Einladung angeht, so antworte ich Ihnen als echter Normanne weder Ja noch Nein. Vielleicht werde ich Sie diesen Sommer eines Tages überraschen. Ich habe nämlich große Lust, Sie zu sehen und mit Ihnen zu plaudern. All meine herzliche Zuneigung, ich küsse Ihnen beide Hände und bin ganz der Ihre, Gustave Flaubert.
Ich möchte Ihnen sagen, dass ich den Roman, der in Kürze erscheinen wird, gerne Ihnen zueignen würde. Aber da, wie Goulard sagen würde, jeder zu sowas eine eigene Meinung hat, wüsste ich gern, ob Sie einverstanden sind, wenn ich oben auf die erste Seite schlicht setzen lasse. Meinem Freunde Gustave Flaubert.
Und ob, aber mit Vergnügen, mit Dankbarkeit und Rührung, liebe Meisterin. Sie tun sehr recht daran, mich zu lieben. Es wird mit gleicher Münze zurückgezahlt. Ich drücke Ihnen beide Hände, küsse Sie auf beide Wangen und bin Ihr Gustave Flaubert.
Ich war wirklich sehr glücklich bei Ihnen. Und dann du bist wahrlich ein wackerer und guter Kerl, wenngleich schon ein großer Mann. Und ich liebe dich von ganzem Herzen.
Ich frage mich auch, warum ich Sie liebe. Ist es, weil Sie ein großer Mann sind oder ein charmantes Wesen? Ich habe keine Ahnung.
Ich bin traurig hier, trotz allem. Und Sie, mein Freund, was tust du zu dieser Stunde? Denkst du manchmal an ihn, an den alten Troubadour der Herbergsuhr, der immer da und immer zu von vollkommener Liebe singt. Oh ja doch, die gibt's.
Die beiden schrieben sich 10 Jahre lang mehr als 400 Briefe. Nach dem Tod von George Sand war Flaubert untröstlich. Aber nicht nur im fernen Frankreich wurden solche Liebesschwüre hin und her geschickt. Auch die Pommern, die ja als ein bisschen spröde und wortkarg gelten, konnten das. Dazu gleich mehr hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV.
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I
Das 19. Jahrhundert war die große Zeit der Liebesbriefe. Ein ganzer Themenfächer blätterte sich auf. Die Schreibenden hatten plötzlich den Mut, über Gefühle zu reden und zu schreiben. Ausgelöst durch eine Revolution in den Geisteswissenschaften. Gerd Albrecht vom Vineta Museum.
Die Empfindsamkeit selber ist ja eine Schwester der Aufklärung. Die Aufklärung selber, ja, revolutionär, wenn man so will. Also habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, Kant. Ja? Und es wird rationaler und es wird ehrlicher. Also die Religion tritt einen Schritt zurück, insofern als dass man nicht nur den vorgegebenen Predigten folgt und der Moralethik, sondern auch durchaus sich so qualifiziert, dass man aus dem Ich heraus entscheiden kann.
Ernst Moritz Arndt, der auf Rügen geboren wurde und seine Jugend in der Nähe von Barth verbracht hat, pflegte einen lebenslangen Briefwechsel mit einer Reihe sehr geistreicher Freundinnen.
Die Briefe, die er an seine Freundin, der Charlotte von Carten oder an die Pistorius schreibt, er schreibt immer meine Liebste, Aber wir wissen nicht, wie eng die Beziehung wirklich war. Sie war also auf jeden Fall eine ganz tiefe menschliche Bindung zwischen ihnen. Das ist überhaupt nicht zu leugnen. Aber dieser Briefwechsel ist ganz hohe Literatur.
Am 26. August 1811 schrieb er an seine Jugendfreundin Charlotte Pistorius nach Rügen.
Was ich Ihnen geschrieben habe, süße Freundin, weiß ich nicht mehr. Aber der Sinn jener Worte ist mir noch nicht verdunkelt. Ich meinte gerade nicht Sie und mich und unsere Zweigespräche jenen schönen Sonntag, und doch meinte ich auch Sie, sondern das Allgemeine, was zwischen Männern und Frauen wandelt. Dass es den meisten Männern begegnet, mehr zu sagen, als sie wollen, und mehr zu geloben, als sie können. Denn das ist das Schlimmste von allen. Wir Männer bilden euch Frauen unwillkürlich oft etwas ein, wodurch wir unser männliches verderben und euch wahrlich nicht bessern, noch frommen. Geraten wir mit euch in einen Strom, dann reißen wir euch durch unsere Schwere unter das Wasser, das dann nur Wasser wird, und entweder ersaufet ihr, und wenn ihr wieder emporkommt, sind doch die Flügel für den leichtesten Flug zu schwer geworden.
Besonders mit der Saloniere Charlotte von Karten, Gutsbesitzerin auf Rügen, verband ihn eine innige Freundschaft.
Mir nimmt kein Sterblicher, was ich empfunden habe, als ich dich zuerst sah, und es ist hinfort so geblieben und es soll so bleiben unter uns. Dazwischen liegt ein Urältestes, was wir glauben, und doch sind wir keine Engel. Gott behüte uns, hienieden, vor solchen Gedanken. Wir wollen aber tapfer sein beide, mit irdischem und himmlischem Mut. Und so bleibe es, und so wollen wir uns liebst behalten.
Sie antwortete ihm am Ende ihres Lebens:
Was du mir, Liebes, sagst in deinem letzten Brief, verstehe ich ganz und teile es auch. Dank sei meinem himmlischen Vater, dass seine Hand mich stets gehalten hat in jeder Gefahr. Dank sei ihm gesagt für edlere Liebe, für jeden Irrtum der Liebe, denn auch dieser hat seine Frucht getragen. Vor allem aber sei ihm Dank gesagt für alle Segnungen der Liebe, die mich gehoben, getragen, getröstet, geheiligt, die mir für den Abend meines Lebens der leuchtende Stern geblieben, der ewig hell nur macht die dunkelste Nacht. Der ewig glänzend nur bleibt, wenn alle Träume der Jugend, wenn alle bunten Farben des irdischen Lebens verbleichen. An solche Liebe hat mein Herz geglaubt von Jugend auf. Sie ist mir in reichem Maß zuteil geworden und mein Dank dafür ist unaussprechlich groß.
Auch Otto von Bismarck begegnete seiner großen Liebe auf einem pommerschen Gut. Bismarck hatte einen schlechten Ruf. Er galt als Hallodri, Angeber, und war hinter den Mädchen her. Bei einer Hochzeit 1846 aber lernte der junge Mann Johanna von Puttkammer kennen.
Meine liebe, liebe Johanna, muss ich dir nochmals sagen, dass ich dich liebe? Dass wir Freud und Leid miteinander teilen sollen, ich dein Leid, du das meine, dass wir nicht vereinigt sind, um einander nur zu zeigen und mitzuteilen, was dem anderen Freude macht, sondern dass du dein Herz zu jeder Zeit bei mir ausschütten darfst und ich bei dir. Es mag enthalten, was es wolle, dass ich deinen Kummer, deine Fehler, deine Unarten, wenn du welche hast, tragen muss und will und dich liebe, wie du bist, nicht wie du sein solltest oder könntest. Benutze mich, brauche mich, wozu du willst. Misshandle mich, äußerlich und innerlich, wenn du Lust hast. Ich bin dazu da für dich. Aber geniere dich nie und in keiner Art vor mir. Vertraue mir rückhaltlos. Dein Knecht.
Gerd Albrecht findet, der Briefwechsel zwischen Bismarck und seiner Frau sei einer der schönsten überhaupt.
Das hat mich umgehauen. Also mit welcher Ehrlichkeit er das zu der Zeit ausspricht, ja, wirklich ihr Knecht zu sein, das ist doch zauberhaft. Also das ist, hat mich erschrocken zugleich. Ja? Also, und auch der Gegenbrief von der Puttkammer in der frühen Zeit, wo sie sagt, also sei nicht so stolz. Ich weiß damit nicht umzugehen. Ja, sie ist eine ganz feine, ehrliche Landfrau, sehr religiös. Sie vermenschlicht ihn einfach wieder. Sie bringt ihn, sie erdet ihn im guten Sinne.
Und hasste es, wenn er in das schmierige Berlin zum dusseligen Reichstag abreiste, der ihn wieder tagelang quälen und ärgern würde. Fast 50 Jahre waren sie verheiratet. Sie nannte ihn Ottomar, Herzensfreund, Geliebtester. Für ihn war sie Angela Mia, schwarze Katze, Geliebteste, Engel auf Erden. Dass sich Liebende auch so manchen verrückten Namen füreinander ausdenken, dazu gleich mehr und noch mehr Liebesbriefe zum Valentinstag im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Musik.
Mein Liebes, mein Täubchen, mein Leben, mein liebes, süßes Leben, mein Lebenslicht, mein Alles, mein Hab und Gut, meine Schlösser, Äcker, Wiesen und Weinberg, o Sonne meines Lebens, Sonne, Mond und Sterne, Himmel und Erde, meine Vergangenheit und Zukunft, meine Braut, mein Mädchen, meine liebe Freundin, mein Innerstes, mein Herzblut, meine Eingeweide, wie nenne ich dich? Die Taufe meiner Kinder, mein Trauerspiel, mein Nachruhm. Ach, du bist mein zweites, besseres Ich, meine Tugenden, meine Verdienste, meine Hoffnung, die Vergebung meiner Sünden.
So geht es immer hin und her. Es sind Briefe von Heinrich von Kleist und Henriette Vogel. Es hat wohl etwas Beruhigendes, Befriedendes, den Geliebten oder die Geliebte schlicht einfach nur anzuhimmeln. Eva Lea Wiss kennt das auch aus ihrer Sammlung im Liebesbriefarchiv an der Universität Koblenz, die sie sprachwissenschaftlich analysiert.
Es gibt verschiedenste Kosenamen. Ja, was für uns jetzt sehr befremdlich ist, sind die Kosenamen aus der Nachkriegszeit, diese Muttilein-Kosenamen, Frauchen, Vati, also dass ein Geliebter als Vati angesprochen wird, das ist heute absolut nicht mehr denkbar. Und dann gibt es das ganze Tierweltarsenal, die ganzen Auslagen in Konditoreien dienen dann als Vorlage für Kosenamen. Muss man darüber nachdenken, ob man das mag oder nicht. Und da sieht man auch, dass eben die Paare sich eine eigene Sprache geben. Das ist schon das Spannende eigentlich an der Paarkommunikation, dass sich da so etwas wie ein sprachlicher Kosmos bildet, in dem die beiden sich wechselseitig ausgestalten.
Und Kind auch Gefahr laufen, sich darin völlig zu verlieren. Für Franz Kafka zum Beispiel war das Briefeschreiben eine fast zerstörerische Sucht. Mehrmals am Tag gingen zwischen der geliebten Milena Jesenska in Wien und ihm in Prag Briefe und Telegramme hin und her.
Die zwei Briefe kamen gemeinsam mittags. Sie sind nicht zum Lesen da, sondern um ausgebreitet zu werden, das Gesicht in sie zu legen, um den Verstand zu verlieren. Diese Kreuz- und Querbriefe müssen aufhören, Milena. Die machen uns toll. Man weiß nicht, was man geschrieben hat, nicht, worauf geantwortet wird und zittert immer, wie es auch sei. Aber ich wühle mich ja in deine Briefe noch zwischen Wort und Lachen. Du gehörst zu mir, selbst wenn ich dich nie mehr sehen würde. Der böse Zauber des Briefeschreibens fängt an und zerstört mir die Nächte, die sich ja schon aus eigenem zerstören, noch immer mehr. Ich kann nicht mehr schreiben. Bitte nicht mehr schreiben.
Franz Kafka hatte verfügt, dass seine Tagebücher und Briefe vernichtet werden sollten. Zum Glück hat sich keiner daran gehalten. Sie gehören zu den schmerzvollsten und tiefsinnigsten Liebesbriefen überhaupt. Als die schönsten aber gelten die einer portugiesischen Nonne aus dem 17. Jahrhundert. Katharina Hanschel ist Theologin und betreibt in Stralsund ein Antiquariat. In ihrem Archiv hat sie die portugiesischen Briefe gefunden. Sie sind so bezaubernd schön und traurig, dass Rainer Maria Rilke sie übersetzt hat.
Die schönsten Liebesbriefe, ja, aber die schönste Liebesgeschichte ist es nicht, weil es ist ja eine unglückliche Liebesgeschichte. Aber über die Glücklichen gibt es nicht so poetische Texte. Gut, sie ist als 12-jähriges Mädchen ins Kloster gekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine intellektuelle Person, aber eine Frau, wo man sagen möchte, auch nicht unbedingt ins Kloster gehört. Sie fängt dort eine Beziehung mit einem französischen Offizier an und der ist nach einer Weile natürlich wieder weg aus Portugal.
Ich war so überwältigt von der Heftigkeit aller dieser Erregungen, dass ich mehr als 3 Stunden ganz von Sinnen blieb. Gegen meinen Willen erblickte ich endlich wieder das Licht. Es schmeichelte mir zu fühlen, dass ich sterbe vor Liebe. Ich bin entschlossen, dich anzubeten mein ganzes Leben lang und keinen Menschen zu sehen. Adieu, hab mich lieb, immer und lass mich noch mehr Leiden aushalten.
Nach 3 Jahren schaffte es Mariana, ihrem untreuen Kavalier einen Abschiedsbrief zu schreiben.
Es wird immer alles sehr breit ausgedrückt, natürlich in diesen Liebesbriefen, aber das ist ja eben auch eine Therapie sicherlich. Lange schreiben, reflektieren, Abschied nehmen.
Mehr ist von ihr nicht bekannt als diese Liebe in Briefen. Ihr Absender war und blieb das Kloster. Bei Franz Kafka taucht irgendwann am oberen Rand seiner Briefe ein Kurheim in Greimüritz auf. Dort ist er seiner letzten Liebe Dora Diamant begegnet. Um Schriftsteller aus dem Norden geht es hier gleich im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV.
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt. Erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du's sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer. Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit, du und ich, so jung auf diesem
Hier ist NDR 1 Radio MV mit dem Kunstkarten. Wir schmachten heute dahin. Es geht um Liebesbriefe. Und weil wir schon mal vor 3 Jahren eine traumhafte Sendung dazu ausgestrahlt haben, senden wir diese heute noch einmal. Im Greifswalder Köppenhaus gab es damals eine Kabinettausstellung zur Entstehung des Romans Treibhaus von Wolfgang Köppen. Andrea Werner vom Köppenarchiv der Uni Greifswald hat sie gestaltet.
Köppen hat ja München verlassen, ist nach Stuttgart gefahren und hat dort verschiedene Hotels ausprobiert und ist schließlich dann im Bunkerhotel in Stuttgart gelandet. Das ist ein Tiefbunker, also das ist eine Bunkeranlage unter dem Stuttgarter Marktplatz. Und dort gab es so einzelne sehr kleine Räume. Ich habe das in der Ausstellung eben so versucht wahrnehmbar zu machen. 92 lang und 2,05 Meter breit und dort hat er geschrieben.
Andrea Werner hat sich in dem Zusammenhang auch mit den Briefen von Wolfgang Köppen und dessen Frau Marion beschäftigt.
Also es gab immer wieder Auseinandersetzungen. Marion war auch alkoholsüchtig und ja, und zu dieser Zeit, so kann man das den Briefen entnehmen, diese ganze Situation ist einfach nicht schön, ne? Also er kann ja Marion auch nichts anderes schreiben, weil er ja nicht nach Hause kommt. Ne? Also kann ja nicht schreiben, hier ist alles toll. Das wäre ja kontraproduktiv, ne, für die Beziehung.
Liebes, schönes, sicher sehr reizvolles Marion-Kind. Der Bunkermensch ist krank und traurig. Er schlief schlecht, alles bedrückte ihn. Der Bunker hat 100 Zimmer und merkwürdigerweise sind alle besetzt. Es ist laut. Es hallt jeder Schritt in den Betonwänden zurück. Nachts schlagen die eisernen Türen und zuweilen setzt die große Lüftung ein und zieht durch die Kammern wie ein Wetter durch ein Bergwerk. Ich bin sehr unglücklich.
Die Köppenbriefe sind erst vor einigen Jahren veröffentlicht worden und öffneten eine neue Sicht auf den Autor.
Mein Liebling, ich dachte die ganze Nacht an dich, schlief wenig, war besorgt, wie es dir wohl geht, wie schlecht, wie benommen, denn ich liebe ja dich, du eigenartige, sonderbare, unverwechselbare, dich Märchenwesen trotz allem, so wie du bist, in Liebe und Angst, dein Kopernikus.
Im vergangenen Jahr ist ein Briefwechsel zwischen Lionel Feininger und seiner Frau Julia als Buch herausgekommen. Die beiden hatten sich an der Ostsee kennengelernt und waren anschließend häufig auf Usedom, oft nur Lionel Feininger alleine, sodass er seiner Frau seine Eindrücke schildern konnte, von Barbe, Lobbe, Heringsdorf oder Benz, während sie mit den Kindern zu Hause war. Eva Lia Wiss findet es nicht ganz unproblematisch, Liebesbriefe zu veröffentlichen.
Es wird ja entschieden zwischen Verlagen und den Nachlassverwalterinnen und Nachlassverwaltern. Die Briefe werden nicht einfach veröffentlicht. Ich stelle mir vor, dass es gut ist für uns zu sehen, wie interessante Persönlichkeiten, wie die miteinander im Alltag auch verkehrt sind und umgegangen sind. Man entdeckt dann Seiten auch, die sehr alltäglich sind, nicht? Also die zum Teil die Leute vom Sockel herunter auch holen. Was aber wahrscheinlich nicht wirklich Zweck ist dieser Publikation.
Auch der Briefwechsel von Hans Fallada und seiner Frau Anna ist veröffentlicht, unter dem Titel Ein Leben im Rausch, auch als Podcast.
Ich war sofort verliebt. Es ging ganz schnell. Das hatte ich noch nie erlebt.
Liebste, 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 geht es dir wie mir, meine Suse, dass du immer wieder an die vergangenen Tage zurückdenkst und dir die einzelnen Situationen ausmalst? Ich bin noch immer innerlich so erregt, so froh. Heute weiß ich, dass ich immer auf dich gewartet habe. Alle anderen waren nur Umweg und Vorbereitung.
Hamburg, mein erster Brief im Glück. Mein Liebster, wer ist glücklicher von uns beiden? Das ist wohl nicht genau festzustellen, was? In meinem ganzen Leben habe ich kein solches Glück kennengelernt. Ich gehöre dir mit Leib und Seele und bete immer nur, dass ich dir immer genügen und dich nie enttäuschen möge. Aber du musst sicher noch viel Geduld mit mir haben.
5. Januar 1929. Mein süßes Mädchen, den wirklichen Rudolf Ditzen kennst du noch nicht. Zigarettendrehpause. Du musst mich immer nur weiter lieb haben, dann wird alles schon werden. Ach Suse, 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 ach Suse. Weißt du übrigens, dass du mich noch nie mit irgendeinem Vornamen, geschweige denn irgendeinem Kosenamen angeredet hast? Dabei fällt mir ein, dass ich mich nach den Erzählungen meiner Mutter als kleiner Junge Utemann genannt habe. Wie wäre es denn damit?
Lieber süßer Utemann, was fragt die Liebe nach warum und weshalb? Was fragt sie nach Äußerlichkeiten? Sie ist einfach da.
Liebes Mädchen, Ich habe unsere Verlobungsanzeigekarten dem Generalanzeiger mit 100 Stück in Auftrag gegeben.
Lieber süßer Utemann, jetzt erst hat ja mein Leben einen Inhalt bekommen. Und gingest du plötzlich wieder aus meinem Leben hinaus, so wäre es nicht mehr lebenswert.
Es liegt mir nur eben viel daran, dass wir endlich auch offiziell nach bürgerlichen Begriffen aneinander gebunden sind.
Mein bisheriges Leben war ja nur ein Suchen und Warten. Wie oft habe ich geglaubt, jetzt kommt die Liebe auch zu dir. Aber immer wieder war es eine große Enttäuschung. Und jetzt ist die Liebe, die echte große Liebe, doch noch zu mir gekommen und macht mich so unbeschreiblich glücklich. Soll ich es wirklich manchmal etwas schwerer haben als die anderen, habe ich ja auch ein nicht so alltägliches Glück wie die anderen.
Ja, was bleibt, wenn es die Liebe nicht mehr gibt? Wenn die Menschen, die die Briefe geschrieben haben, nicht mehr sind? Denn es ist viel beschriebenes Papier und die Liebe, die darin besungen wird, hat für die Leser heute mindestens dieselbe Wucht wie am ersten Tag. War das noch mit den Liebesbriefen, bevor sie aus der Mode kamen? Verliebte liefen mehrmals am Tag kopflos zum Briefkasten, sehnten und verzerrten sich. Das nach Parfum duftende Papier wurde geherzt und geküsst und mit ins Bett genommen und dann in ein Kistchen gelegt zu den anderen mit Rosenblüten und Erinnerungsstücken. Von wegen aus der Mode, so eine Kiste hat auch Ulla Braunisch. Seit 10 Jahren ist die Stralsunderin mit einem Mann in Berlin zusammen. Achim ist 81 und sie gerade, naja, einige Jahre jünger jedenfalls. Vor ihr steht eine bunte Kiste.
Das ganze Kistchen ist voll mit Briefen von Achim. Und das sind alles wirklich wunderbare, wunderbare. Hier sind noch Bilder. Achim ist ein ganz hingebungsvoller und liebevoller Mann, der mich immer wissen lässt, wie sehr er mich liebt. Und ja, diese Briefe beglücken mich. Und jetzt habe ich, es war das erste Mal, dass er nicht zum Geburtstag hier war. Er hat dann mal wieder einen Brief geschrieben. Liebe Ulla, was für ein großartiges Ereignis, ein Geburtstag. Zu deinem besonderen Tag gratuliere ich dir herzlich. Ich wünsche dir Gesundheit und Glück. Das Glück möge ewig anhalten, denn davon profitiere ich ebenfalls. Allein schon an dich zu denken, erfüllt mich mit großen Glücksgefühlen. Es ist im wahrsten Sinne ein Glück, dass wir uns gefunden haben. Ein tolles Geburtstagsgeschenk und das jährt sich bald zum 10. Mal. Wir haben uns darüber verständigt, dass ich an deinem Ehrentag nicht bei dir bin. Dafür sende ich dir aus dem schottischen Hochland ein kleines Seidentüchlein. Ich wünsche dir einen erlebnisreichen Tag und küsse dich und drücke dich und ich lasse dich nicht mehr los.
Ob sie Achim auch Liebesbriefe schreibt?
Unbedingt. Ich liebe es, Briefe zu schreiben und ich schreibe ihm auch sehr gerne. Ja, ich weiß nicht, ob er so eine Box hat, so voll, aber er hat auf jeden Fall auch eine Menge Briefe von mir.
Meistens telefonieren die beiden allerdings und schreiben sich WhatsApp-Nachrichten, denn ein Liebesbrief klingt heute meistens ja doch so.
WhatsApp.
Eva-Lia Wiss sammelt auch E-Mails oder abgetippte Kurznachrichten in ihrem Liebesbriefarchiv in Koblenz.
Es gibt schon welche, die sehr poetisch sind und sehr witzig sind, auch gewissermaßen spontan aus dem Moment heraus schreiben. Es gibt aber natürlich auch ganz alltägliche Kommunikation. Gerade mit WhatsApp-Kommunikation fließt das ja ineinander über, diese Alltagskommunikation. Ja, wer bringt jetzt die Brötchen, Milch, das Abendessen und dann gibt es noch ein Küsschen oder ein Emoji dazu, nicht? Aber teilweise gibt es schon auch sehr poetische oder rhythmisierte Prosa, könnte man sagen. So, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Fotos zu schicken, nicht? Verfängliche oder unverfängliche Fotos. Die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, nicht?
Es ist gar nicht mehr so leicht, Liebesbriefe zu schreiben, handschriftlich sowieso. Dazu kommt, dass Menschen viel weniger von sich preisgeben wollen. Im Internet treiben noch dazu zweifelhafte Liebesratgeber ihr Unwesen.
Der Andreas hat mich gefragt, hey, wie schreibe ich meiner noch besten Freundin und heimlichen Liebe, dass sie meine Liebe versteht und diese Liebe auch erwidert? Wie kann ich so einen Liebesbrief schreiben? Und ich möchte dir jetzt diesen perfekten Satz geben, der dich auf jeden Fall zum Erfolg führt. Und das ist dieser folgende Satz, den ich dir jetzt sagen werde. Lass es bitte, bitte, bitte sein.
Monatelanges Werben, Schreiben, sich verloben und am Ende vielleicht wieder zu entloben mit folgenschwerer gesellschaftlicher Ächtung, das ist zum Glück vorbei. Die Liebesbriefexpertin Eva-Lia Wiss beobachtet auch die Liebe.
Die Liebe hat sich verändert. Das ist schon so, dass, also was ich beobachte, dass Daten eine Rolle spielt. Also wir haben so eine amerikanisierte Form von Paarbildungsritualen. Es gibt dann auch so Regeln, nicht, die jetzt installiert werden, wie oft man ein Date haben muss und was man beim ersten, beim zweiten, beim dritten Date macht.
Sven aus Berlin ist Ende 50. Er kennt und nutzt diese neuen Möglichkeiten, die es leichter machen, sich in der Großstadtgeschwindigkeit kennenzulernen.
Vielleicht ist es auch gerade ein Vorteil, wenn man in diesem Online-Katalog, ich nenne das immer Katalog, blättert und vielleicht feststellt, dass man bei dieser großen Auswahl auf Dinge reagiert, auf die man vielleicht vorher noch nie reagiert hat. Ob online oder nicht, wenn sich zwei Menschen begegnen, matchen sie oder nicht.
Und er weiß auch um die Tücken.
Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass diese Social-Media-Dinger voller Tücken sind und man sehr vorsichtig sein muss. Dinge wie Ironie oder Witz oder Humor sind meiner Meinung nach sehr schwer dort vermittel- und erkennbar. Es ist so reich an Fallen und Möglichkeiten des Missverständnisses.
Ein weites Forschungsfeld für die Kulturwissenschaft und für das Liebesbriefarchiv.
Wir sind dabei, weitere Briefe zu sammeln. Also wir nehmen gern weitere Briefspenden auf und haben Bürgerinnen und Bürgern es ermöglicht, bei uns mitzumachen. Das ist ein Citizen Science Projekt, also ein bürgerwissenschaftliches Projekt, bei dem wirklich alle Leute, also mit und ohne Studium, jeden Alters mitarbeiten können.
Zweimal im Monat lädt Eva-Lia Wiss also zu einer Liebesbriefsprechstunde ein. Das ist doch mal ein schöner Termin.
Und das war der Kunstgarten bei NDR 1 Radio MV. Eine Sendung von Juliane Vogt aus dem Februar 22.